Vielen Dank für das freundliche Willkommen. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. In dem Haus hier bin ich durchaus schon mal gewesen, zu einem Gottesdienst hier noch nicht. Ich will auch gar nicht so viel zu meiner Person sagen. Hartmut Hunzmann aus Weilburg, seit 40 Jahren inzwischen verheiratet. 4 erwachsene Kinder, die auch verheiratet sind. 7 Enkelkinder, große Familie. Also wir genießen das sehr. Wer mehr wissen will, darf mir nachher gerne Löcher in den Bauch fragen. Fast die Hälfte aller Deutschen hat Rücken. Mit diesem Satz hat vor einiger Zeit einer der Moderatoren der Tagesthemen, immerhin eine seriöse Nachrichtensendung hier in Deutschland, einen Beitrag angekündigt. Ape Kerkeling alias Horst Schlemmer sei Dank, dass wir inzwischen ohne schlechtes Gewissen so mit unserer Sprache umgehen dürfen. Wenn einer sagt, ich habe Rücken, dann weiß man, was gemeint ist. Da zwickt es und zwackt es irgendwo an der Bandscheibe. Da spürt man auf einmal, dass man eine Wirbelsäule hat, dann hat man eben Rücken. Rückenprobleme sind inzwischen bei Frauen und Männern in Deutschland eine Volkskrankheit und stehen auf der Liste der krankheitsbedingten Arbeitsausfälle ganz weit oben. Wenn ich zum Beispiel am Computer sitze, dann merke ich, wie nach einer Zeit der Nacken ein bisschen steif wird, meine Haltung wird krumm. Es tut mir weh, mich wieder aufzurichten. Das alles ist ja überhaupt nichts Schlimmes und nichts Außergewöhnliches, aber wahrscheinlich fällt es auch schon so ein bisschen unter die Kategorie, ich habe Rücken. Und manche Menschen, die im Großen und Ganzen durchaus gesund sind körperlich, spüren auch bei vermehrten Belastungen, bei Stress, bei Erschöpfungen, bei großer Anspannung und vielen Verpflichtungen auf einmal ihren Rücken. Vielleicht ist mancher, der heute Morgen hier sitzt, da durchaus schon mit eigenen Erfahrungen gesegnet. Also, wenn wir Rücken haben, muss das nicht einmal unbedingt ein rein körperliches Problem sein. Manchmal kann auch anderes dahinter stecken. Nun gibt es ja eine Menge Erkrankungen, die kommen, die bleiben ein paar Tage, manchmal vielleicht auch ein bisschen länger, aber dann sind sie hoffentlich vorbei und dann ist gut. Es gibt auch Krankheiten, die halten sich ein bisschen länger bei uns auf, manchmal über Jahre und über Jahrzehnte. Und Krankheiten verändern uns. Manchmal lassen sie uns reifen, sie machen barmherziger gegenüber Menschen, denen es auch schlecht geht, die vielleicht Ähnliches erleiden. Vorher konnten wir sie nicht verstehen, aber durch eigenes Betroffensein haben wir einen besseren Einblick. Oder aber, und das gibt es leider auch, Kranksein macht uns hart. Wir fühlen uns vom Schicksal schlecht behandelt. Wir schielen nach den Gesunden, wir vergleichen uns. Wir werden verbittert und manchmal hadern wir sogar mit Gott. Im Neuen Testament lesen wir an manchen Stellen von Menschen, die krank waren und die durch Begegnungen mit Jesus verändert worden und heil geworden sind. Ganz oft geht mit körperlicher Heilung auch ein innerer Heilungsprozess einher. So ist das auch in der Geschichte, die ich uns heute Morgen ein bisschen näher bringen möchte aus Lukas 13. Aber das ist eine kleine Geschichte, die sich auch noch in anderer Weise von Heilungsgeschichten, die uns sonst berichtet sind, unterscheidet. Ich lese aus Lukas 13 die Verse 10 bis 13. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. An dem Gottesdienst nahm auch eine Frau teil, die seit 18 Jahren schwer behindert war und sich nicht mehr aufrichten konnte. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich: Frau, du sollst von deinem Leiden erlöst sein. Segnend legte er seine Hände auf sie. Da richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Gleich im ersten Vers dieses kurzen Bibelabschnitts lohnt sich ein Blick in den Urtext der griechischen Sprache. Genauer müsste man nämlich in Vers 11 übersetzen: Sie hatte einen Geist der Schwachheit, der bewirkte, dass sie gebeugt war und sich nicht mehr aufrichten konnte. Lukas schreibt in seinem Evangelium gewöhnlich von unreinen oder bösen Geistern, wenn er in diese Richtung denkt oder so etwas meint. Die Bezeichnung Geist der Schwachheit ist einzigartig, findet sich sonst nirgendwo so im ganzen Neuen Testament. Eine sehr spezielle Vokabel also. Und Lukas, das dürfen wir auch im Blick haben, war Arzt. Er stellt eine gezielte Diagnose. Der Geist der Schwachheit hat offensichtlich im Körper der Frau sich ausgebreitet. Er hat sie gekrümmt, blockiert. Als Folge davon konnte sie den Kopf nicht mehr heben. Was immer auch mit diesem Geist der Schwachheit im Einzelnen gemeint ist, klar ist, sie trägt offensichtlich etwas in sich, was sich gegen sie selbst richtet. Sie hat etwas in sich, das sie nicht leben lässt, das sie klein macht, das sie niederbeugt, das ihr die aufrechte Gestalt und den aufrechten Gang raubt. Die Vorstellung von einer Macht, die Besitz von einem Menschen ergreift und ihn krank macht, die findet sich, wie schon gesagt, auch in vielen anderen Begebenheiten des Neuen Testamentes. Oft ist da auch sehr konkret von Dämonen die Rede. Uns erscheint das in unserer Kultur zunächst einmal sehr fremd und ich gebe ganz offen zu, mir geht das genauso. Interessanterweise finden wir aber in unserem Alltagssprachgebrauch durchaus noch Spuren von solchem Denken. Besonders wenn wir Rücken haben. Manchmal nennen wir das ganz einfach Hexenschuss. Diesen Schmerz nehmen wir als übermächtig wahr, wir können nichts gegen ihn ausrichten, da hat uns irgendetwas Fremdes erwischt. Im Bibeltext wird uns diese Frau als die gekrümmte Frau vorgestellt in einigen Übersetzungen. Wir wissen keinen Namen. Wir wissen nicht, wo sie herkommt, wer sie ist. Sie wird in dieser Erzählung nur durch ihre Krankheit definiert. Sie wird auf ihr Leiden festgelegt, gekrümmte Frau. Seit 18 Jahren trägt sie dieses Schicksal. 18 Jahre, das sind fast eine ganze Generation. Das Zeichen eines Menschen ist der aufrechte Gang. Diese Frau ist durch ihre Krankheit eines Teils ihrer menschlichen Würde beraubt. Und für die Menschen damals war es wahrscheinlich auch klar, was diese Form der Krankheit für die Frau bedeutete. Schmerzen, Demütigung, soziale Abwertung, Stigmatisierung, Ausgrenzung. Und möglicherweise spürte sie auch die wirtschaftlichen Folgen, denn sie selbst war wohl kaum in der Lage, viel zu arbeiten. Sie war also auf Hilfe anderer angewiesen, auf Almosen. 18 Jahre nicht gerade gehen. 18 Jahre gezwungen, immer nach unten zu schauen. 18 Jahre nicht in das Gesicht eines anderen Menschen sehen, geschweige ihm denn in die Augen schauen. 18 Jahre kein Blick in den Himmel, keine Sonne. Können wir uns ein solches Leben überhaupt vorstellen? Sie hatte einen Geist der Schwachheit, der ihr den Rücken verkrümmte. Diese von Lukas offensichtlich so bewusst gewählte Formulierung lädt ja an dieser Stelle geradezu zum Weiterdenken ein. Wir wissen heute, inneres und äußeres Gekrümmtsein kann manchmal sehr eng zusammenhängen. Es gibt Menschen, die äußerlich aufrecht gehen und innerlich doch verkrümmt sind. Die Seele belastet und verbogen. Krumm sein, gebückt sein, das ist ja auch ein Synonym, ein anderes Wort für ein geringes Selbstwertgefühl. Und viele Dinge gibt es, die uns im Leben krümmen können. Bitterkeit, Wut, Enttäuschung, jede Art von Missbrauch. Manchmal sind es äußere Stimmen, fremde Urteile, Sätze, die uns krumm machen und wie schwere Steine auf unserer Seele liegen. Da hast du mal wieder versagt. Du kriegst ja gar nichts auf die Reihe. Kein Wunder, dass dich deine Freunde verlassen haben. Deine Kollegen arbeiten ja viel besser und schneller und effektiver als du. Du darfst nicht so oft an dich selbst denken. Du bist verantwortlich, wenn es anderen schlecht geht. Du musst doch perfekt sein. Du darfst dir keine Fehler leisten. Streng dich doch mal mehr an. Und so weiter. Kennen wir solche Sätze? Und solche Stimmen? Unser Leben beinhaltet viele Herausforderungen, unerfüllte Erwartungen, angespannte Beziehungen, Enttäuschungen, Druck, Versagen, verletzte Gefühle. Wir kennen die genauen Gründe für das Gebeugtsein dieser Frau nicht. Vielleicht hat sie im Laufe ihres Lebens zu viele negative Botschaften verinnerlicht. Vielleicht wurde vieles im wahrsten Sinne des Wortes auf ihrem Rücken ausgetragen. Sie konnte nicht mehr standhalten. Sie passte sich an und beugte sich. Umso erstaunlicher habe ich gedacht, dass sie in der Synagoge zu finden ist. Also an dem Ort, wo man Gott begegnen wollte. Selbst in ihrer Lebenssituation hatte sie Gott offensichtlich noch nicht abgeschrieben. Das ist nicht selbstverständlich. Der Glaube scheint ihr etwas zu bedeuten. Wahrscheinlich hielt sie sich irgendwo im hinteren Teil der Synagoge auf, eher unauffällig, wo sie nicht so wahrgenommen wurde. Und dann passiert plötzlich etwas Überraschendes. Jesus übersieht sie nicht. Sie war doch eigentlich nur gekommen, um einen Gottesdienst zu erleben. Mag sein, sie hat schon manche Predigten in der Vergangenheit gehört und immer noch ein paar mutmachende Gedanken gefunden. Irgendwas, was sie tröstete. Mehr wagte sie womöglich gar nicht mehr zu hoffen. So könnte es ja wenigstens auch diesmal wieder sein. Und dann beginnt Jesus seine Predigt. Und er sieht dabei die Leute an, schaut, wie sie auf ihn gerichtet sind. Jeder Einzelne wird von ihm wahrgenommen und dann bleibt plötzlich sein Blick genau bei dieser Frau hängen. Er schaut sie an. Er erkennt in diesem Augenblick die ganze Not, die sie mit sich herumträgt, und sie wird ihm so wichtig, dass er seine Predigt unterbricht und ganz alleine sich ihr zuwendet. Ich finde das einen sehr beeindruckenden Gedanken und eine sehr beeindruckende Vorstellung, dass Jesus wirklich jeden Menschen im Blick hat. Jeden Einzelnen, auch von uns heute Morgen, so wie wir hierher gekommen sind. Nicht irgendeine anonyme Masse, die sich zufällig hier zum Gottesdienst trifft, egal, ob wir hier in diesem Raum sind oder vielleicht von irgendwo anders diesen Gottesdienst miterleben. Für Jesus sind wir alles Originale, die ihm etwas bedeuten, die ihm wichtig sind. Jesus übersieht niemanden. Lassen wir diesen Gedanken doch einen kurzen Moment einfach mal auf uns wirken. Was ist das für ein Gefühl, dass Jesus jeden von uns ansieht und über jeden von uns gerade in diesen Augenblicken denkt? Schön, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist, dass du zu mir gekommen bist. Schön, dass du mir zuhören willst. Schön, dass du auch alle deine Sorgen und deine Freuden mit dabei hast und sie mit mir teilen willst. Und so, wie das damals war, kommen wir doch auch aus sehr unterschiedlichen Lebenssituationen. Mancher womöglich fröhlich, wie schön, aber mancher vielleicht auch wirklich gebeugt und bedrückt. Man sieht nicht immer von außen, was mit uns los ist, und wir zeigen es ja in aller Regel auch gar nicht so gerne. Aber wir sind von Jesus angesehen. Er übersieht keinen und er sieht auch nicht bewusst vorbei. Vielleicht sind wir noch nicht einmal mit großen Erwartungen heute Morgen hierher gekommen und dürfen jetzt wissen, wir sind angesehen von Jesus. Er hat uns im Blick. Und dann geht es weiter in dieser Geschichte. Jesus hat keine Berührungsängste. Noch einmal zurück zu dieser Frau. Da sitzt sie also und hört Jesus zu. Ihretwegen unterbricht Jesus seine Predigt und ruft sie mitten im Gottesdienst einfach nach vorne. Das ist ihm jetzt wichtiger, als seine Predigt zu Ende zu bringen. Was mögen die Leute über Jesus gedacht haben? Ausgerechnet dieser Frau wendet er sich zu, um die andere einen Bogen machen. Und was mag wohl in dieser Frau vor sich gegangen sein? Auch für sie war das ja plötzlich eine ganz unerwartete Situation. Denn jetzt musste sie sich entscheiden. Und das heißt, sie musste aufstehen und genauso mühsam, wie sie zuvor ihren Platz gefunden hatte, irgendwo ganz weit hinten, jetzt wieder in die andere Richtung gehen. Nur diesmal ging das nicht mehr unauffällig und so ein bisschen heimlich. Diesmal, das wusste sie sofort, würden alle zusehen. Alle Blicke im Raum würden auf diese Frau mit dem krummen Rücken gerichtet sein und darauf achten, wie sie Schritt für Schritt mühsam einen Fuß vor den anderen setzt, um irgendwie zu Jesus zu gelangen. Was würde dann passieren? Sollte sie? Oder sollte sie nicht? Sie bringt allen Mut zusammen. Sie macht sich auf und geht zu Jesus, weil sie spürt, wenn es jemanden gibt, der mir helfen kann, dann ist er es. Und so begibt sie sich in die Rückenschule von Jesus. Ja, es gehört Mut dazu, sich darauf einzulassen, wenn Jesus mit uns spricht. Selbst in einer frommen Umgebung machen wir uns da nichts vor. Und selbst wenn es viel weniger spektakulär ist, als hier erzählt. Und nicht nur im Blick auf andere Menschen gehört Mut dazu, sich auf die Anrede Jesu einzulassen. Da nämlich, wo jemand sagt, Jesus, ich erwarte nur noch von dir, dass du mir wirklich hilfst. Da steht ja auf der anderen Seite das Eingeständnis, eigene Kräfte zählen nicht mehr. Da muss ich mir eingestehen, dass ich mit meinem Latein am Ende bin. Die Frau wagt den Schritt. Und wenn wir genau hingehört haben, ist vielleicht aufgefallen, Jesus wartet nicht einmal, bis sie bei ihm angekommen ist. Er mutet ihr den peinlichen Weg gar nicht bis zum Ende zu. Für ihn ist nicht entscheidend, ob sie es bis vor seine Füße schafft. Für ihn zählt, dass sie sich aufgemacht hat. Frau, du sollst von deinem Leiden erlöst sein, ruft er ihr schon unterwegs zu. Und mit jedem Schritt wachsen ihre Erwartungen. Und als sie dann endlich bei ihm angekommen ist, legt er segnend seine Hände auf sie. Da richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Sie spürt, wie die Last ihres Lebens plötzlich von ihr abgefallen ist. Ihre Qual hat ein Ende. Nach 18 Jahren das erste Mal wieder nach vorne schauen und nicht mehr nur nach unten. Sie kann den Menschen wieder in die Augen sehen. Ihr Leben bekommt im wahrsten Sinne des Wortes eine völlig neue Perspektive. Jesus richtet Menschen auf. Die Frau hatte einen Geist der Schwachheit. Ihr Rücken war verkrümmt und sie konnte sich nicht mehr aufrichten. Das war die Diagnose, die wir anfangs von Lukas, dem Arzt, bekommen haben. Ich bin ziemlich sicher, wenn Jesus Menschen ansieht, sieht er immer mehr. Mehr als sogar der beste Arzt. Umso erstaunlicher finde ich es, dass für Jesus die Gründe dieser Rückgratverkrümmung gar nicht wichtig erscheinen. Jesus betreibt keine Ursachenforschung. Er sucht nicht nach irgendwelchen Fehlentwicklungen und alten Geschichten. Er analysiert hier nicht das Umfeld, das mitverantwortlich sein könnte für ihr Schicksal. Er sieht nicht in die Vergangenheit. Er sieht die Zukunft dieser Frau. Und in der Begegnung mit ihm bekommt ihr Leben wieder klare Konturen. Jesus richtet Menschen auf. Er möchte nicht, dass wir gebeugt und verkrümmt durchs Leben gehen. Und er will auch nicht, dass wir im geistlichen Sinne Rücken haben. Was wäre das, wenn das auch bei uns immer wieder konkret wird? Wenn Jesus auch so manchem von uns, der so einen Geist der Schwachheit in sich spürt, wieder neu den Rücken stärkt. Wenn solche, die vielleicht bedrückt und erschöpft heute Morgen auch hierher gekommen sind, aufrecht, verändert und fröhlich wieder nach Hause gehen. Vor einiger Zeit hat mir eine ältere Frau bei einem Besuch eine kleine Begebenheit erzählt. Dieser Frau ging es über Jahre wirklich schlecht. Die war wirklich krank mit allem, was dazugehörte in ihrem ganzen Leben. Sehr, sehr eingeschränkt und gleichzeitig war das für mich immer so ein Vorbild des Glaubens in ihrer Fröhlichkeit und in ihrer Zuversicht. Aber an diesem Tag erzählte sie mir, dass das irgendwie anders war, dass sie seit Tagen keine Freude mehr am Leben hat, dass sie sich so bedrückt und eigentlich völlig verbittert vorkommt. Und dann erzählte sie weiter, dass sie in der Nacht davor Jesus ganz inständig darum gebeten hat, ihr doch diese Lebensfreude wieder zurückzuschenken. Und das Gebet wurde wirklich erhört. Und dann fiel ein Satz, den ich besonders schön fand, den ich auch so schnell nicht wieder vergessen habe. Sie erzählte mir, plötzlich war das ganze Bett voller Frieden. Schönes Bild, das ganze Bett voller Frieden. Bei Jesus muss es nicht bei einem, wie wäre das, bleiben. Er handelt auch heute noch. Veränderung geschieht vielleicht auch nicht immer auf einen Schlag. Manchmal ist es ein Weg, dessen erster Schritt einfach gegangen werden will. Aber Jesus ist kein Theoretiker, damals nicht und heute auch nicht. Und wo Menschen ihm wirklich begegnet sind, hat das immer praktische Folgen gehabt. Was mir an dieser kleinen Geschichte, die womöglich gar nicht so bekannt ist, so gefällt, die Veränderung im Leben dieser Frau, die hat stattgefunden, nicht an irgendeinem besonderen Ort, an irgendeiner großartigen Veranstaltung oder sogar auf einem Heilungskongress, sondern das hat stattgefunden in einem, ich sag's mal mit meinen Worten, stinknormalen Gottesdienst. Es sind ja nicht immer die großen und spektakulären Dinge, die uns bedrücken und lähmen. Manchmal ist es ja auch die Menge der Kleinigkeiten, die uns beugt. Aber es gilt, Jesus ist ansprechbar für uns. Er sieht uns. Er hört uns zu. Vielleicht beginnt etwas Neues schon damit, wenn wir seit langem mal wieder vor Jesus stille werden und ihm sagen, was uns so richtig im Tiefsten unseres Herzens bedrückt. Wenn wir es nicht verdrängen und überspielen und darüber hinweggehen, damit es uns nicht weiter stört, sondern es ihm einfach vor die Füße werfen. Das kann immer. Das kann überall geschehen. Und das ist das Schöne an Jesus, dass er so auf jede Weise bei uns ist. Ich lade uns einfach ein paar ganz kleine Augenblicke der Stille zu haben, in denen jeder, der möchte, mit Jesus reden kann. Ich werde diese kurze Stille dann mit einem Gebet abschließen. Jesus, danke für deinen liebevollen Blick auf uns. Danke, dass wir alle für dich wertvolle Menschen sind, von denen du möchtest, dass sie leben, dass sie dir begegnen, von deiner Kraft und von deiner Liebe angerührt. Danke, dass du möchtest, dass wir aufrecht durchs Leben gehen. Ja, du kennst unsere Herzen, das Schöne darin, aber auch das, was manchmal so bedrückt, was uns niederbeugt und was uns einfach nach unten zieht. Jesus, danke, dass wir vor dir ehrlich werden können. Und danke, dass du uns einlädst, unsere Last bei dir abzugeben, damit du uns neu stärken und aufrichten kannst. Ja, mit dieser Zusage, mit diesem Mut möchten wir in die neue Woche hineingehen und dich bitten, dass du uns begleitest. Amen.